Shalom alle zusammen. Kann man mich gut hören? Hinten? Gut? Okay, sehr gut. Heute ist genau, Israel Sonntag. Leider, mein Thema hat heute tatsächlich nichts mit dem Israel Sonntag zu tun. Das ist erstmal so. Ich hoffe aber trotzdem, dass das Thema euch alle bewegt. Ich will direkt mit dem Text anfangen. Mit Lukas Evangelium Kapitel 18, Verse 9 bis 14. Der Text ist sehr wahrscheinlich den meisten bekannt. Das ist das Gleichnis vom Zöllner, von einem Zöllner und dem Pharisäer. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie diese Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Der Text ist bekannt, den meisten. Als erstes muss man auch beachten, immer wieder, wenn man Gleichnisse liest, dass ein Gleichnis keinen Wunsch hat, irgendwie allgemein gültige Weisheit zu vermitteln. Das heißt, ein Gleichnis ist immer ein Beispiel, ein Vorbild, eine Geschichte, die in sich uns oder dem Zuhörer etwas erklären will. Die hebräische Sprache würde ein Gleichnis Maschal bedeuten. Maschal ist in erster Linie ein Spruch, zum Beispiel Buch Sprüche, Mishlei, das sind so kleine Aphorismen. Erst später entwickelte sich auch dieses Wort oder dieser Gedanke, Gleichnis oder Maschal, zu einer Geschichte. Man kann sogar sagen, ein Fabel zum Beispiel, ja, oder die Sammlung der Fabeln aus der Antike, das ist auch Sammlung der Gleichnisse. Was auch noch zu beachten ist, dass das Gleichnis interessiert sich nicht für die Zeit vor und nach der Erzählung. Das heißt, das Gleichnis will uns keine Informationen geben oder braucht uns keine Informationen zu geben. Wie ging es eigentlich dem Zöllner vor, bevor er zum Beten kam? Wie ging es dem Pharisäer, bevor er zum Beten kam? Auch die Zeit danach. Zwar wird hier gesagt, dass eine Wut hat die Gerechtfertigung erhalten, der andere nicht. Aber die Zeit danach hat sich das Leben von dem Zöllner zum Beispiel geändert. Das wissen wir nicht. Gleichnis hat gar nicht irgendwie das Ziel vor Augen, uns diese Information zu vermitteln. Das heißt, Jeschua, wenn er mit Gleichnissen spricht, spricht er dann oder zeigt er uns ein Beispiel, eine Geschichte, die in sich eine Wahrheit hat, die situationsbedingt ist, ja, die uns etwas an den Charakteren zeigt, die im Gleichnis vorkommen. Das ist zum Gleichnis, das ist als kleine Einführung generell zu den Gleichnissen. Wir begegnen hier eine interessante Gruppe oder zwei Gruppen der Menschen, Pharisäer und Zöllner. Und ich weiß nicht, wer kennt den Kaffee Pharisäer? Kennt einer? Genau. Das ist, glaube ich, Friesland ist das sehr verbreitet, so Pharisäer. Was heißt das? So, der Kaffee hat etwas Rum oder sonstige Spirituosen drin. Ja, so hat man so das Bild von einem Pharisäer. Ja, nicht das, der Inhalt ist anders als das, was halt so eigentlich der Gegenstand aussieht. Ob das der Kaffee ist oder der Mensch. Wenn wir sagen, ach, das ist ein Pharisäer, dann ist das so, dass wir sehr oft negativ die Pharisäer betrachten. Und durch das Lesen des Neuen Testaments entsteht sehr oft der Eindruck, dass der Pharisäer, ja, das ist der Buhmann damaliger Zeit, das sind die Bösen damaliger Zeit, und Jeschua kämpft gegen die Pharisäer, um sie irgendwie zu bekämpfen, beziehungsweise die Pharisäer kämpfen gegen Jeschua. Und man denkt, okay, hier sind ja dann zwei Polen. Die Sache ist, dass in den rabbinischen Schriften, die von dieser Zeit sprechen, die Pharisäer auch nicht, oder die rabbinische, die Lehrer damaliger Zeit jetzt nicht so gut gesehen werden. Das heißt, wenn wir mal aus rabbinischen Schriften lesen, dann heißt das zum Beispiel so, dass Rabbi Joshua sagt, da, nur ein kleiner Auszug, die Schläge der Pharisäer vernichten die Welt. Und unter den Schlägern der Pharisäer werden die Manipulationen mit der Heiligen Schrift verstanden. Ja, dass wir die Heilige Schrift so manipulieren, oder die Tora, das Gesetz so manipulieren, dass wir das ausnutzen für uns. Ja, das ist der, wir müssen ja bedenken, der Text ist jetzt nicht ein christlicher Text, sondern ein jüdischer Text, der über sich quasi reflektiert, über eigene Geschichte reflektiert. Im Talmud werden 7 Gruppen der Pharisäer beschrieben. Ja, Talmud ist quasi der Text, der von denen entstanden, geschrieben wurde, die Nachkommen der Pharisäer sind, gedankliche Nachkommen der Pharisäer etc. Da werden 7 Kategorien der Pharisäer aufgezählt. Die erste Kategorie heißt warte etwas. Ja, der Pharisäer warte etwas. Das sind dann diejenigen Pharisäer, so sagt der Talmud, die immer wieder sagen, warte etwas. Die verschieben immer, bevor sie eine gute Tat tun, haben sie immer eine Erklärung, warum das gerade jetzt nicht passt. Ja, es passt gerade nicht, tut mir leid, warte etwas. Ich kann gerade jetzt eine gute Tat nicht machen. Dann gab es die zweite Gruppe der Pharisäer, zweite Kategorie der Pharisäer, die geschlagenen Pharisäer. Warum wurden sie geschlagen? Sie wurden jetzt nicht von anderen geschlagen, sondern da sie Angst hatten, andere Menschen zu sehen, gingen sie so, dass sie immer nach unten schauten, und dadurch läuften sie zwischendurch gegen die Wand oder gegen halt eine Ecke und so weiter und so fort. Und man hat sie dann geschlagene Pharisäer genannt. Dann gab es die Pharisäer, zeige deine Schulter. Und was war das für eine Kategorie der Pharisäer? Zeige deine Schulter. Die ladeten gute Taten auf die Schulter. So, das ist jetzt klar, eine bildliche Sprache. Und um vorzuzeigen, ja, schau, wie gut bin ich. Ja, also hier, ja, hier, meine gute Tat. Dann gab es die bucklige Pharisäer, oder der bucklige Pharisäer ist derjenige, der um seine Demut vorzuzeigen, immer so gebeugt ging durch die Stadt, durch die Straßen, dass jeder sieht, oh, der ist demütig. Ja? Dann gab es die 5. Kategorie, das waren die immer rechnerischen, oder die immer die gezählt haben. Die haben versucht, immer alles aufzuzählen, was sie Gutes getan haben oder auch Schlechtes, um zu sehen, okay, wie ist meine Balance, wie gut bin ich eigentlich durch meine gute Taten. 5 Kategorien der Pharisäer habe ich gerade aufgezählt. Ich wiederhole nochmal, das ist eine Reflexion, der Text ist jetzt nicht außerhalb des jüdischen Volkes entstanden. Das passt ja wahrscheinlich, denn dieses Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner wurde immer wieder antijüdisch ausgelegt. Dann kam es eine Wendung im Denken, auch ja, nämlich zum Teil auch am Israelsonntag oder in Verbindung mit Israelsonntag. Man hat dann versucht, den Text nicht mehr dann antijüdisch auszulegen. Man meinte, man muss jetzt das anders verstehen und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt gerade Texte gelesen aus der rabbinischen Literatur. Das heißt, sie reflektierten selber das falsche Benehmen, das falsche Leben der Pharisäer. Das waren die 5 Kategorien, alles schlechte Pharisäer. Und es gibt dann 2 Kategorien der besseren Pharisäer. Die 6. Kategorie ist dann der gottesfürchtige Pharisäer, der aus Gottes Furcht Gutes tut oder fromm lebt. Und die siebte Kategorie ist die Pharisäer, die gottesliebende Pharisäer. Und so heißt es im Talmud, das sind die wahrlichen Pharisäer, wahrlich sind die Söhne Abrahams. Wir sehen sieben Kategorien, fünf sind schlecht, eine ist okay und eine ist wahr. Das heißt, wenn Jeschua Pharisäer als negatives Beispiel nimmt, dann macht er das, was okay war. Weil alle wussten, es gibt ja, sagen wir, fünf von sieben Pharisäer, die mehr oder weniger darauf abzielen, mit ihrem Glauben gut zu sein, ja, damit es aber andere sehen. Okay, so viel zu den Pharisäern. Dann weiter, was erleben wir hier im Text? Wir erleben das, was heute in der Psychologie als Selbstbild bezeichnet wird. Wie sehe ich mich? Selbstbild, wie wird Selbstbild generiert? Wie erkenne ich mich? Was denke ich über mich persönlich? Ja, das ist dann das Selbstbild. Es gibt zwei Methoden oder zwei Arten, rauszufinden oder die Information über sich zu bekommen, über mich persönlich, über mein Selbstbild. Die eine Methode ist das, was Introspektion genannt wird, das ist Hineinschauen. Ich schaue in mein Inneres hinein, um zu verstehen, was bin ich? Was ist mein Selbstbild? Was denke ich? Wie stelle ich, welche Einstellungen habe ich zu den anderen Menschen? Leider ist diese Selbstbeobachtung nicht immer korrekt, um Informationen über sich zu sammeln. Weil ich kann zum Beispiel überzeugt sein, dass ich ein richtig guter Läufer bin. Ich bin überzeugt, ich bin der beste Läufer der Welt. Ich bin wirklich, der besseren Läufer gibt es nicht. Das gilt, solange bis ich anfange, mich oder mein Selbstbild zu korrigieren durch das, dadurch, dass, was sozialer Vergleich heißt. Gibt es andere Läufer? Sind die schneller oder langsam? Und dann stellt sich heraus, oh, mein Selbstbild über mich ist falsch. Weil ich bin nicht der schnellste Läufer der Welt. Ich bin nicht der beste Sportler. Ich kann im Vergleich zu den anderen nicht mal ein paar Übungen machen. Das heißt, um Selbstbild zu korrigieren oder so die richtige Information über sich zu bekommen, braucht man tatsächlich jemanden. Zum Beispiel, wie in diesem Bild, ist der Zöllner oder die anderen bei dem Pharisäer. Der Pharisäer versucht auch, oder in seinem Gebet spricht er von seinem Selbstbild. Danke, er sagt sogar dem Allmächtigen, danke, dass ich, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie diese Zöllner. Liegt er falsch? Liegt dieser Mann, der Pharisäer, falsch gerade? Er ist tatsächlich anders als die übrigen oder beziehungsweise als die Menschen, die er gerade aufzählt. Er ist anders. Das ist eine Tatsache. Der hat in seinem Selbstbild quasi da alles richtig gemacht. Er hat den sozialen Vergleich genommen. Er hat geschaut, wo stehe ich im Vergleich zu den anderen. Und dadurch hat er sich sein Selbstbild erschaffen. Was durchaus immer, so wie er das beschreibt, okay ist. Dann fragt man sich, okay, wenn der nette, sagen wir jetzt nette Pharisäer, alles richtig gemacht hat, wo ist denn das Problem? Wo ist denn das Problem? Er hat ein richtiges Selbstbild, er hat das nicht nur durch die nicht so genaue Methode der Selbstbeobachtung oder der Introspektion, er hat das tatsächlich durch den sozialen Vergleich gemacht, wo ist das Problem? Warum hat Jeschua ein Problem mit dem Pharisäer? Das ist ja eigentlich so die Frage, die man sich stellen darf. Aber man muss auch ja sich Frage stellen, ist dann tatsächlich seine Vorstellung über sich selbst richtig? Denn er, so wie Jeschua sagt hier, dieser Pharisäer soll von sich überzeugt sein, dass er gerecht sei, dass er gerecht ist. Ist er nicht gerecht? Wenn wir das gelesen haben, was er alles aufgezählt hat, dann muss er auf jeden Fall gerecht sein. Aber wo ist dann das Problem? Die Sache ist, dass zum gläubigen Leben, und das wurde, so wie der Text uns zeigt und so wie wir auch die anderen Schriften kennen, vergessen, dass der gläubige Leben nicht nur dadurch gekennzeichnet ist, dass ich kein Räuber bin, das ist okay, dass ich kein Ehebrecher bin, auch gut, dass ich kein Mörder bin oder dass ich nicht wie der Zöllner ist. Zöllner waren zur damaligen Zeit die Verräter des Volkes im Augen der Bevölkerung, weil sie für die Römer gearbeitet haben. Zum gläubigen Leben gehörte auch Barmherzigkeit zum Nächsten. Und das ist der Punkt. Im Vers 9 heißt das so schön oder nicht so schön: Es ersprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Schlüsselwort im Vers 9: Die anderen verachteten. Man kann auch anders übersetzen oder sagen, die anderen geringschätzten. Die haben die anderen für weniger wert gesehen. Wertlos. In ihrer Überzeugung, durch dieses Selbstbild, was sie sich konstruiert haben, haben sie die anderen entwertet. Ihre Einstellung durch ihr Selbstbild zu den anderen war, die anderen sind wertlos und die anderen wurden dann durch entwertet. Wo ist hier die Barmherzigkeit? Wo ist hier die Liebe zum Nächsten? Das ist das Gebet. Das Gebet von dem Pharisäer zeigt sein Problem. Wo ist hier die Barmherzigkeit zum Nächsten? Die Liebe. Das heißt, der Fehler vom Pharisäer war nicht, dass er irgendwie Räuber war oder dass er ungerecht war, Ehebrecher war oder Zöllner, oder dass er Zöllner war und das nicht zugegeben hat. Das war nicht sein Problem. Sein Problem war, dass er sich tatsächlich falsch gesehen hat. Indem, dass er die anderen entwertete und ihnen den Wert absprach, den der Allmächtige dem Menschen gegeben hat. Das heißt, für einen Gläubigen ist das nicht ausreichend, sich einfach durch den sozialen Vergleich zu betrachten. Wenn wir in die Welt hineinschauen, dann sehen wir sehr viel Ungerechtigkeit. Da sehen wir sehr viel Sachen, die ungerecht passieren. Auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, bei den anderen. Es gibt immer Menschen, die ungerecht handeln. Es gibt gottlose Menschen, die schon so verdorben sind, dass sie von ihrer Natur, schon von ihrer sündhaften Natur nichts anderes machen können. Welche Emotionen werden bei mir hervorrufen, wenn ich die Ungerechtigkeit in der Welt sehe? Will ich mich damit vergleichen und damit abfinden, dass ich mich besser verstehe als diese Menschen? Will ich tatsächlich mit zu dem Allmächtigen kommen und sagen, hier, schau auf die anderen, wie böse sind die? So böse bin ich gar nicht. Im Vergleich zu den anderen bin ich noch gut. Das heißt, der soziale Vergleich, der normalerweise für das Selbstbild richtig wichtig ist, ist für einen Gläubigen nicht ausreichend. Selbstbetrachtung, hineinschauen in das eigene Herz ist wichtig. Und wonach sollen wir da suchen? Nach der Einstellung zu dem anderen. Zu dem anderen. Ist hier die Barmherzigkeit gegeben oder nicht? Vers 9 und Vers 14 sind die Schlüsselverse. Vers 14, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus im Gegensatz zu jedem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Es geht hier darum, wie erhöhe ich mich? Dadurch, dass ich den Wert der anderen niedrig mache, dadurch, dass ich die anderen entwerte, bekomme ich einen besseren Wert? In der Welt ist das hier und da üblich, diejenigen von euch, die an diversen Besprechungen in der Arbeitswelt schon irgendwie teilgenommen haben, wisst ihr so wahrscheinlich zu gut, wie fängt der eine oder andere an, ich habe gemacht, die anderen haben gemacht und dann wird aufgezählt, was die anderen gemacht haben, um zu vermitteln, ja, das, was ich gemacht habe, ja, dann entsteht so diese Diskrepanz, diese Differenz zwischen dem, zwischen diesen zwei Punkten, die man aufgelistet hat, die man sowieso als arbeitender Mensch machen musste eigentlich, und dem, was die anderen gemacht haben, wird dann immer so, entsteht diese Differenz, diese Diskrepanz, und dadurch wird auch meine Arbeit erhöht. Auf der Grundlage der Erniedrigung der anderen. Das ist üblich in der Arbeitswelt. Das ist üblich in der Welt. Gerecht erscheinen, fromm erscheinen, gut erscheinen auf der Grundlage der Entwertung der anderen. Der Allmächtige sagt aber was anderes. Denn jeder, der sich selbst erhöht, und hier würde ich gerne den Gedanken aus dem 9. Vers hinzufügen, denn jeder, der sich selbst erhöht, dadurch, dass er die anderen entwertet, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Mein Gedanke ist nicht, dass wir uns jetzt sagen, danke dir, der Allmächtige, dass wir nicht wie der Pharisäer sind. Das ist ja wahrscheinlich allgemein bekanntes Witz nach diesem Gleichnis, dass sehr viele sagen, danke dir, dass ich nicht so bin. Nein, darum geht es nicht. Mir geht es darum, dass wir es lernen, uns selbst zu beobachten, uns selbst zu betrachten. Deswegen habe ich das Thema auch gewählt, Selbstbetrachtung. Eine gesunde Zuwendung zu sich ist sehr hilfreich. Und der Punkt, den wir immer wieder, oder das Kriterium, nach dem wir uns selbst betrachten sollen, wenn es darum geht, uns als Gläubige zu verstehen, als Fromme zu verstehen, als Gottesfürchtige oder Gottesliebende zu verstehen, ist immer der Punkt, die Einstellung zum anderen. Wodurch wird meine Einstellung oder durch was wird meine Einstellung konstruiert? Durch die Entwertung oder durch die Barmherzigkeit? Das ist der Punkt. Ich wünsche mir und uns allen, dass wir aus diesem Gleichnis es lernen, uns selbst zu betrachten, dass wir es lernen, auf uns zu schauen und dass wir es lernen, die Barmherzigkeit als ein wichtiges Kriterium für die Einstellung zu den anderen zu verwenden. Ich werde kurz Verse 9 und 14 zusammenlesen als Abschluss. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen, meine Hinzufügung, entwerteten dieses Gleichnis. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus im Gegensatz zu jedem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, indem er, meine Hinzufügung, indem er die anderen entwertet und erniedrigt, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wünsche ich uns allen, die gesunde, die normale Selbstbetrachtung. Ich werde am Abschluss beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für die Möglichkeit, die wir haben, zusammenzukommen. Ich danke dir, Herr, dass du uns durch dein Wort leitest und uns belehrst. Ich bitte, Herr, dass du uns zeigst, wie wir die anderen wahrnehmen sollen, wie wir uns verstehen sollen, dass du uns belehrst, die Barmherzigkeit als einen Maßstab zu nutzen. Ich bitte, Herr, dass die Selbstbetrachtung, die wir haben, dass sie gesund ist, dass sie von deinem Wort geleitet wird, dass sie von deinem Geist und deiner Barmherzigkeit geleitet werden. Ich bitte, Herr, dass du unsere Herzen veränderst, dass du unsere Herzen immer wieder erneuerst, immer wieder erinnerst an dem, was wir von dir erhalten haben. Mit welcher Barmherzigkeit bist du zu uns gekommen? Bitte, Herr, begleite uns, du, und erneuere du uns durch deinen Heiligen Geist. Amen.